willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. Heute sprechen wir mit Reto Schneider. Reto Schneider ist stellvertretender Chefredakteur bei NZZ Folio, dem Wissensmagazin der Neuen Zürcher Zeitung. Er ist studierter Elektroingenieur, aber seit nun mehr als 30 Jahren als Journalist tätig. Er hat zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher verfasst, darunter das Buch der verrückten Experimente und das neue Buch der verrückten Experimente, die sich aus vielen Recherchen über interessante wissenschaftliche Experimente ergeben haben. Zuletzt hat er das Buch Die Kunst des klugen Streitgesprächs veröffentlicht. Ein Buch, das aus der Frage heraus entstanden ist, woher wir denn eigentlich unsere Meinungen beziehen. Darüber haben wir mit Reto Schneider auch gesprochen. Worauf gründen wir unsere Meinung und wie können wir einen reflektierten Umgang mit ihnen erlernen? Wir wünschen euch nun viel Vergnügen beim Anhören der Episode und sind natürlich wie immer an eurer Meinung zum Thema interessiert. Schreibt uns oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Webseite oder auf einem unserer Kanäle in den sozialen Medien. Bevor es losgeht, noch eine kurze Erinnerung an unser Buchprojekt Open Access für unser demnächst erscheinendes Buch Kritisches Denken einfach erklärt. Wir haben den Vertrag für die Veröffentlichung unterschrieben und das Buch wird voraussichtlich im März 2025 erscheinen. Ihr könnt uns sehr gerne weiter bei der Finanzierung der Kosten für die Open Access Publikation unterstützen. Infos zur Kampagne auf GoFundMe findet ihr in den Shownotes und auf unserer Homepage. Gerne würden wir das Buch auch als Audiobuch vertonen lassen. Wir freuen uns also über jede weitere Unterstützung und sind für alle Spenden, groß und klein, sehr dankbar. Und nun viel Vergnügen beim Interview.
Ganz herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast, Herr Schneider.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir haben diesen glücklichen Umstand dem Herrn Christoph Heidemann zu verdanken, einem Hörer, der uns auf Sie aufmerksam gemacht hat und auf Ihr schönes Buch Die Kunst des klugen Streitgesprächs, das wirklich perfekt in unseren Podcast passt, weil es auch sehr wichtige Themen aufgreift, Denkfehler in Diskursen und Auseinandersetzungen, Meinungsbildung. Und da starten wir vielleicht gleich auch mal mit dem Thema. Eine Diskussion kommt ja deshalb zustande, weil Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Das könnte man ja sagen, eben es gibt bestimmte Fakten, auf die man sich eigentlich einigen kann, aber in der Regel ist es eben schwierig.
Das ist mir auch aufgefallen. Und zwar, das war eigentlich der Ursprung, der dann zu vielen Artikeln und schließlich zu diesem Buch geführt hat. Der war eigentlich in einer Sitzung vor 6, 7 Jahren. Ich arbeite bei NZZ Folio, bei der Neuen Zürcher Zeitung. Und das ist ein Themenmagazin. Wir hatten das Thema Meinungen. Und da setzen wir uns zusammen und diskutieren, was für Geschichten wir da machen wollen. Und irgendwann habe ich mal gefragt, ja Leute, was ist eigentlich eine Meinung genau? Und da waren wir schon mal ein bisschen unschlüssig, was eine Meinung ist. Und dann war die Frage, warum haben die Menschen unterschiedliche Meinungen. Und da ging ich dann von der Definition aus, ja, eine Meinung, die entsteht, das würden wahrscheinlich die meisten Leute unterschreiben, die entsteht aus einer einigermaßen nüchternen Bewertung von Fakten. Ich meine, niemand würde sagen, ich gehe zum Wahrsager und dort bekomme ich eine Meinung oder ich akzeptiere irgendeine Meinung unbesehen, sondern man bildet sich ein von sich selbst, man schaut einigermaßen nüchtern in die Welt und bewertet dann die Fakten und kommt so zu dieser Meinung. Aber wenn man sich das genau überlegt, dann treten da schon die ersten Widersprüche auf, weil die Fakten, früher hatten ja nicht alle Leute dieselben Fakten. Ich meine, Zugang zu Wissen war sehr eingeschränkt. Es war einer bestimmten Schicht vorbehalten. Lange Zeit gab es gar keine Bücher, dann nur Bücher für Leute, die lesen konnten. Heute haben alle Leute, das kann man wohl so sagen, den gleichen Zugang zu den Fakten über das Internet. Also eigentlich müssten wir uns einiger geworden sein. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Also da war schon mal klar, irgendetwas kann da nicht stimmen. Also warum es diese verschiedenen Meinungen gibt.
Jetzt könnte man noch sagen, dass es ja inhärent ist. Bewusstsein ist ja immer perspektivisch. Also ich nehme die Welt ja immer aus meiner Sicht wahr, mit meinen Sinnen. Und ich nehme auch immer nur einen Teil der Informationen, die ich wahrnehme, kann ich überhaupt verarbeiten. Und nur ein noch geringerer Teil gelangt in mein Bewusstsein. Also die Verarbeitung durchs Gehirn lässt ja gar nicht zu, dass ich alle Fakten sozusagen aufnehmen kann oder Informationen. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich immer Informationen in einer bestimmten Art und Weise aufnehme und oft eben auch sehr selektiv. Und das beeinflusst ja wiederum, welchen Teil der Fakten ich überhaupt ja verarbeite oder aufnehme. Und da könnte dann sozusagen der Dissens entstehen.
Ganz genau. Natürlich kommt er ein Stück weit daher, dass diese ein bisschen naive Definition der Meinung, sie entsteht aus der nüchternen Bewertung von Fakten, dass der natürlich sehr naiv ist letztlich und so nicht stimmt. Und ich habe dann gemerkt, dass eine sehr interessante Frage ist, der man eigentlich so ein bisschen sich dem Phänomen nähern kann, ist es, wie erklären wir uns, dass Menschen anderer Meinung sind? Ich meine, ich frage jetzt Sie, angenommen, Sie treffen einen alten Freund und Sie merken, ja, in einer Sache, die Ihnen am Herzen liegt, die wichtig für Sie ist, ist dieser Mensch anderer Meinung. Was haben Sie in einer Erklärung dafür? Wie gehen Sie das an?
Ich würde jetzt als Psychologe natürlich auch jetzt nicht nur vom Bewusstsein, sondern auch einfach von unterschiedlicher Lebenserfahrung, verschiedenen Hintergründen, die dazu führen, dass er auf Dinge schon mal eine ganz andere Sichtweise im Vornherein hat als ich und daher eben die Fakten auch, sag ich mal, wenn es die Fakten, nehmen wir an, es gibt eine objektive Welt, die so da draußen ist, darauf muss man sich auch erstmal einigen, dass dann andere Informationen wahrgenommen, anders gewertet und gewichtet werden.
Das ist natürlich schon die Antwort des Psychologen. Ich stelle diese Frage hin und wieder an Vorträgen oder auch in Workshops zu Thema Meinungsbildung. Und ich würde auch behaupten, selbst Sie, die jetzt, Sie haben eine sehr differenzierte Antwort gegeben, aber letztlich, wenn Sie dann zu diskutieren beginnen, Ihrem Freund, der anderer Meinung ist, dann gibt es eigentlich mehr oder weniger vier Möglichkeiten, was sie über diesen Menschen denken. Und die erste ist ganz einfach, der Kerl ist zu dumm, um zu verstehen, was eigentlich abgeht. Er ist intellektuell gar nicht in der Lage, dieses Phänomen, über das wir diskutieren, wirklich zu verstehen. Dann lohnt sich ja die Diskussion eigentlich von Anfang an nicht, aber wie Sie wissen, man steigt dann trotzdem auf solche Diskussionen oft ein. Die zweite Möglichkeit ist die Person lügt. Das ist in der Politik sehr üblich. Man unterschiebt der anderen Partei. Sie meint gar nicht, was sie sagt. Sie hat andere Ziele, die sie gar nicht bekannt gibt. Auch dann erübt sich eigentlich die Diskussion, weil wenn man nicht den guten Willen hat, eigentlich dem anderen zuzugestehen, dass er es ernst meint, dann warum soll man diskutieren? Und die dritte Möglichkeit ist so ein bisschen die sanftere Version der Lüge. Das ist die andere Person ist indoktriniert. Sie kann nichts dafür. Sie ist halt im falschen Land, in der falschen Gesellschaft aufgewachsen. Es ging an die falsche Uni. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt ist sie völlig indoktriniert. Und das sieht man ja noch heute bei vielen großen Problemen. Also es begann sehr sich zu akzentuieren bei Corona, jetzt Palästina. Israel, da werfen sich ja die Leute gegenseitig vor, sie seien indoktriniert. Und die vierte Möglichkeit, das ist ein bisschen die wahrscheinlichste, wenn Sie jetzt einen guten Freund treffen, dann nehmen Sie mal an, dieser Person fehlt die richtige Information. Und die werden Sie jetzt offenbaren und dann wird der Kerl ja wohl einsehen, dass er nicht recht hat und Sie recht haben. Das ist so die klassische Diskussion. Wir versuchen dann mit unseren Argumenten, von denen wir tief überzeugt sind, diese der anderen Person zu vermitteln. Und erstaunlicherweise klappt das ja sehr selten. Es klappt eigentlich nie. Trotzdem machen wir es immer wieder. Erstaunlich ist, dass wir auf die offensichtlichste Antwort, weshalb jemand anderer Meinung ist, nicht kommen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ja, der offensichtlichste Grund, weshalb eine Person anderer Meinung ist, weil sie Recht hat und ich Unrecht. Wir gehen in Diskussionen, um die Gegenseite zu überzeugen, nicht um überzeugt zu werden. Und das ist unheimlich seltsam, wenn man sich's überlegt. Aber es ist so normal, dass wir uns gewöhnt haben daran, dass es so ist. Aber wenn man sich's überlegt, ich meine, können Sie sich an eine, ich frage jetzt Sie, wann haben Sie in einer wichtigen Sache Ihre Meinung geändert in einer Diskussion?
Das ist tatsächlich eine gute Frage für uns in diesem Podcast, weil das ist tatsächlich jetzt nach ungefähr 100 Episoden, die wir gemacht haben, eine von den Kernerkenntnissen, die wir, also ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, gerade wenn es ums kritische Denken versus vielleicht so, ja, die einfache Meinung, in Anführungsstrichen einfache Meinung. Das ist so einfach, die bei anderen zu entdecken, Denkfehler zu identifizieren und so weiter. Aber das Schwierige ist, das bei sich selber zu finden. Und die letzten 6, 6,5 Jahre in unserem Podcast, die haben schon dazu geführt, dass ich mich mehr und mehr und immer wieder dabei ertappe, wie ich mir überlege, was trage ich denn überhaupt zu Missverständnissen, zu Fehlkommunikation und so weiter bei. Und wir fassen das immer so unter den Begriff selbstkritisches Denken. Das fängt nämlich bei uns selber an. Aber das ist nichts, was uns irgendwie in die Wiege gelegt wird oder so, sondern das muss man wie studieren und sich einverleiben und sich dran gewöhnen. Das ist ein ziemlich langer Weg, um überhaupt regelmäßig auf die Idee zu kommen, dass es überhaupt sein könnte. Mittlerweile passiert das relativ oft, um mal die Frage zu beantworten, aber ich weiß, das ist nicht normal. Das ist nicht der Default-Modus, den wir alle haben und den ich auch an mir selber beobachte. Zum
Können Sie
Beispiel,
ein
Sie haben vorhin
Beispiel nennen?
Ja, genau. Vielleicht ist das Gegenüber auf die falsche Universität gegangen. Da habe ich gedacht, ich weiß, Sie waren ja auch mal an der ETH. Ich habe hier das ETH-Logo bei mir im Zoom-Hintergrund. Andreas war an der Uni Zürich. Da denke ich gleich, der Andreas war auf der falschen Universität. Das heißt, die 4 Punkte, die Sie jetzt genannt haben, sind natürlich richtig. Da kommt sofort bei mir das rote Birnchen und sagt, ja, Moment, das ist wahrscheinlich falsch. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Form von My-Side-Bias, von Confirmation, weil ich suche ja eigentlich nur die Konversation nach Statements ab, wo ich sagen würde, ja, da stimme ich zu, da stimme ich zu. Anstatt so, wie es ja eigentlich beim wissenschaftlichen Denken, wenn man so auf Popper zurückgeht, das Falsifizieren in den Vordergrund steht, um nach eigentlich der Disconfirming Evidence zu suchen, nach dem, was meine eigene Meinung, Haltung, Position widerlegt. Aber das ist auch extrem schwer, an Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zu kommen, wo das wirklich passiert. Also auch bei
genau.
uns nicht.
Ja. Und das ist also unheimlich seltsam eigentlich, weil es müsste doch ein enormer Vorteil sein, mit den richtigen, den oder den, ich sag mal, besser abgestützten, mit möglichst widerspruchsfreien Meinungen durchs Leben zu gehen. Es müsste doch ein wahnsinniger Vorteil sein, wenn man nicht Meinungen, die offensichtlich eben schlecht abgestützt sind oder falsch sind, wenn man nicht an denen hängen würde. Und die Frage ist natürlich, warum fällt es uns dann trotzdem so schwer, die Meinung zu ändern? Und meine Behauptung ist, dass wir uns eine riesige Illusion machen über die Herkunft unserer Meinung und dass eigentlich darin das große Problem liegt. Und diese Illusion hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir eine falsche Vorstellung oder vielleicht vorher noch, bevor wir dazu kommen. Erstaunlich ist eigentlich auch, dass wir das eigentlich wissen. Wir wissen, wie aus vielen Studien wissen wir, wie schlecht wir darin sind, Meinungen aufgrund von Fakten wirklich uns einigermaßen seriös zu bilden. Ich habe vorher Israel-Palästina angesprochen. Es gibt eine berühmte Studie aus den 1990er Jahren. Da hat man die Friedensvorschläge, es gab damals Friedensverhandlungen, und hat man die Friedensvorschläge palästinensischen und israelischen Studenten zur Beurteilung gegeben. Was die Studenten nicht wussten, und die Studenten haben natürlich immer den Vorschlag ihrer eigenen Partei für den besseren gehalten und den anderen der Gegenpartei für absolut unannehmbar. Was die Studenten nicht wussten, ist, war ein Experiment. Man hat die Urheber dieser Friedensvorschläge vertauscht. Also die Israeli haben plötzlich den Vorschlag ihrer Feinde extrem gut gefunden und umgekehrt. Und auch daran sieht man sofort, es ging gar nicht um den Inhalt dieser Friedensvorschläge, es ging nur darum, woher sie kommen, obwohl das die Leute da natürlich bestreiten würden. Sie würden sagen, sie hätten das inhaltlich beurteilt. Und eine andere interessante Erkenntnis ist auch, wo viele Leute denken immer, es hat irgendwie mit Intelligenz zu tun, es hat mit Bildung zu tun. Man sieht zum Beispiel, wenn man Leuten aus verschiedenen politischen Parteien ein Statement gibt über den Klimawandel, wie sehr stimmen sie der Aussage zu, dass Klimaerwärmung auf menschliche Aktivität zurückzuführen ist, dann gehen die Meinungen mehr auseinander, wenn die Leute besser gebildet sind. Wenn sie mehr wissen über Klimawandel, sind ihre Meinungen polarisierter, als wenn sie wenig wissen. Man würde gerade das Gegenteil erwarten. Man würde denken, ja, wenn die Leute wissen, wie der Klimawandel zustande kommt, dann wären sie sich einiger. Sind sie nicht. Ist sehr seltsam. Also, das heißt, wir wissen eigentlich schon lange, dass es so ist. Das Problem ist, dass wir dieser Illusion immer noch erliegen. Und ich glaube, es hat eben mit einer Illusion über das Gehirn zu tun. Und wenn man Leute fragt, wofür ist das Gehirn da, dann meisten Leute sagen sowas wie Denken, Logik betreiben, vielleicht noch Kommunikation oder sowas. Aber die zentrale Aufgabe des Gehirns ist, den Körper, auf dem es sitzt, am Leben zu erhalten. Das ist die erste und wichtigste Aufgabe. Wenn man nicht am Leben ist, kann man weder logisch denken, noch kommunizieren, noch irgendwas. Zuerst muss man am Leben sein. Es stellt sich nun heraus, dass, um am Leben zu bleiben, hilft Denken manchmal, aber oft helfen ganz andere Dinge, die viel wichtiger sind. Und darin liegt wahrscheinlich der Grund, weshalb wir uns so sehr täuschen über die Herkunft unserer Meinung.
Also das Gehirn ist ja auch ein sehr komplexes biologisches Organ. Allein die ganzen Kompartimente, die es da gibt, die Schichten, die Aufteilung, ob das jetzt Stammhirn, Großhirn ist und dann aber auch das ganze limbische System. Das ist ja auch was, was in Jahrmillionen entstanden ist und sich entwickelt hat. Aber es passt natürlich zu diesem Selbstbild, was wir Menschen von uns haben. Wir sehen uns ja gern auf dem Sockel und als vernunftbegabtes Wesen und nicht so sehr als ja auch nur in Anführungsstrichen ein Tier mit den Instinkten, mit dem Bedarf an sozialem Zusammenhalt und so weiter. Und da haben wir in der Menschheit ja schon einige Kränkungen erleben müssen, was unsere Rolle in dieser Welt so passiert. Und ich glaube, das ist auch einfach nur ein weiterer Schritt, dass wir uns von diesem ausschließlich vernunftbegabten Wesen Podest runternehmen müssen. Ist natürlich, so wie Sie es gesagt haben, auch zum Denken da. Und das kann auch Vorteile haben, aber andere Bereiche des Gehirns kümmern sich da nicht so groß darum, was wir jetzt denken, sondern einfach, wenn man es rein biologisch runterbricht auf Fortpflanzungserfolg, das ist natürlich auch vereinfacht dargestellt und es ist komplexer als das. Aber eben diese Selbstsicht von uns, dass das Gehirn, so wie wir es beschrieben haben, so ein Denkwerkzeug ist, ist es eher so eine kognitive Energiesparbirne oder so. Da gibt es ja die lustigsten Bezeichnungen dafür. Es ist eigentlich faul, denkfaul, sondern macht nur das Nötigste.
Genau. Und eben um am Leben zu bleiben, ist es oft gar nicht so wichtig, wahnsinnig viel zu denken. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Garanten, damit man überleben kann, ist, dass man irgendwie zu einer Gruppe gehört, zu einer sozialen Gruppe. Das unterschätzen wir heute oft, aber wenn wir uns mal einen Tag anschauen, was wir alles tun, um uns unserer Position in einer Gruppe zu versichern, um bei einer Gruppe Anschluss zu finden, um Signale auszusenden, ich gehöre zu dieser Gruppe oder ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, es ist enorm. Wir unterschätzen das, weil das ein kompletter Automatismus ist, was wir da machen. Und ich glaube, darin liegt ein Grund, weshalb unsere Meinung eben oft eine andere Herkunft haben als das die reine Vernunft, das reine Denken. Also ich behaupte jetzt mal, ich meine, wir wissen das alle. Wir haben ganz viele Meinungen über Dinge, von denen wir nun wirklich praktisch nichts verstehen. Es ist gar nicht anders möglich. Ich meine, wenn Sie für AKWs sind oder für ein mehr Grenzkontrollen, dann haben sie nicht, die meisten Leute haben weder Physik studiert, noch haben sie sich über die Statistiken gebeugt, der Einreisestatistiken und können dieses Problem wirklich erfassen. Und das sieht man oft auf Twitter auch, diese Meinungsbekundungen. Hallo, ich bin gegen AKWs oder ich bin für eine offene Flüchtlingspolitik. Das sind gar nicht rationale Phänomene, dass ich jetzt hier mir viel überlegt habe dabei, sondern ich signalisiere hier, wer ich bin. Eine Identität. Ich gehöre zu den Leuten, die gegen AKW sind. Das ist schon mal klar. Kann sich jeder ein bisschen vorstellen, was das für eine Gruppe ist. Man signalisiert, wer man ist. Man signalisiert, zu wem man gehören möchte. Und auf Twitter mehr und mehr auch immer, man signalisiert auch, zu wem man nicht gehören möchte. Das sind ja keine Diskussionen, das ist reines Signalisieren einer Position. Und das ist offenbar viel wichtiger, als ob diese Meinung jetzt genau sehr gut abgestützt ist, widerspruchsfrei ist oder so, spielt gar keine Rolle. Wichtiger ist, ich habe gesagt, zu wem ich gehöre, ich habe mich auch der Gruppenzugehörigkeit, habe ich mich versichert.
Ich finde es auch interessant, dass in Sendungen oft auch Bezug genommen wird. Hier Hörer Horst aus XY sagt zum Thema sowieso dies und jenes. Finde ich noch interessant, weil ich frage mich, wieso sollte der Horst aus XY zu dem Thema jetzt eine besonders fundierte Meinung haben oder besonders viel? Ich weiß ja selber nicht besonders viel zu dem Thema wahrscheinlich. Dann frage ich mich schon, wieso fragt man jetzt nicht einen Experten oder so? Aber irgendwie scheint es die Leute eben auch zu interessieren und man möchte halt sehen, wer denkt was zu welchem Thema. Werden auch Umfragen präsentiert, wie viele Leute finden dies und jenes. Führt ja aber oft weg vom Eigentlichen, wie ist denn eigentlich die Sachlage? Ist oft gar nicht so spannend. Aber
natürlich, natürlich. Also es ist oft, also wenn ich denke auch, ich frage mich manchmal, wie viel Energie manche Leute verschwenden auch jetzt auf Twitter, irgendeine absolut von Anfang an sinnlose, man kann sie ja nicht Diskussion nennen, sondern einen Schlagabtausch sich liefern. Da hatte man keine Hoffnung, dass der Gegenüber die eigene Meinung dann annehmen wird oder so. Sondern es ist ein reines Signalisieren der eigenen Position, der eigenen Identität, der eigenen Gruppe. Ich meine, ich habe mir mal überlegt, wenn wir eine alleinlebende Spezies wären, so wie Meeresschildkröten, ich glaube, wir bräuchten gar keine Meinung. Wofür Meinungen sind immer eigentlich an eine Interaktion, sind vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, eine Art Simulation von was geschehen könnte, wenn. Und dann fasst man einen Plan, bevor man der Meinungsaustausch geschieht, bevor man dann vielleicht in Aktion tritt und irgendwas macht. Und ich glaube, wenn wir keine soziale Spezies wären, ich meine, die Meeresschildkröte, wozu braucht die Meinungen? Die schwimmt, ja, die muss sich mal paaren und dann geht sie wieder alleine. Die macht einfach, was sie will. Die muss sich ja nicht mit anderen irgendwie einigen. Und ich glaube, dass es Meinungen gibt, dass wir Meinungen haben, ist ganz klar daran gebunden, dass wir eine soziale Spezies sind. Und daher ist es eigentlich auch kein Wunder, dass diese Gruppenzugehörigkeit, das Soziale, eine so große Rolle spielt bei der Meinungsbildung.
Und dann ist ja diese Sparsamkeit von unserem Gehirn, ist ja einerseits ein Problem bei der Meinungsbildung, aber eben auch bei der Meinungsänderung, weil wir einerseits zu sparsam sind, um sozusagen mal Gegenargumente wirklich zu prüfen, sondern wir gehen erstmal von dem aus, was wir, sag ich mal, als Ursprungsidee haben und versuchen zu bestätigen. Und gleichzeitig sind wir aber eben auch zu faul, sozusagen die Energie, eine Meinung zu ändern. Das ist ja auch ein anstrengender Prozess. Also ich bleibe erstmal ja immer bei dem, ne, womit gehe ich in eine Situation rein und das versuche ich erstmal so aufrecht zu erhalten.
Ja, und die Frage dann wird natürlich, weshalb bleibt diese Illusion dann trotzdem so stark, dass wir ihr kaum entfliehen können? Ich meine, wir wissen jetzt das alles und wir sehen das ja auch immer, zumindest bei den anderen, können wir das immer wunderbar sehen, welche Denkfehler sie begehen, dass sie eben gewisse Dinge nicht verstehen, gewisse Informationen nicht haben. Und die Frage ist dann schon, warum die Illusion so stark ist. Und da habe ich das Gefühl, das hat wieder damit zu tun, also wenn man denkt, eben Tiere, ich habe gesagt, Tiere brauchen keine Meinungen. Und wenn man sich das stammesgeschichtlich überlegt, dann hat der Mensch dann irgendwann mal so eine Großhirnrinde bekommen. Und er konnte plötzlich planen, konnte denken, konnte sich rationale Gedanken machen. Und ich glaube, das hat dann zu einem merkwürdigen Problem geführt, nämlich das Gehirn musste plötzlich begründen, es wurde erwartet, dass es begründet, was der Mensch gerade macht da. Und wir haben sehr viele, das haben, glaube ich, Sie vorher auch gesagt, wir haben sehr viele Instinkte, Reflexe aus unserer stammesgeschichtlichen Vergangenheit haben wir mitgenommen, die nichts mit Vernunft zu tun haben, die einfach irgendwie unser Überleben garantierten. Und jetzt mussten wir, und wir haben viele intuitive Reaktionen auf die Welt, wir haben auch viele intuitive Meinungen, wir haben ein Bauchgefühl über was. Und jetzt plötzlich steht das Gehirn vor der Aufgabe, es muss, das Großhirnhirn muss plötzlich begründen, was der Rest vom Hirn gerade so treibt. Und das ist ein enormes Problem. Es wurde auch schon so beschrieben, dass da ein Elefant ist. Das ist eben, sind alle diese alten Reflexe, diese alten Intuitionen, die wir mitbekommen haben, die unbewusst ablaufen auch. Und darauf sitzt ein Reiter auf dem Elefant und das ist die Vernunft. Der Elefant, der geht irgendwo hin und der arme Reiter muss jetzt irgendwie begründen, warum macht der Elefant gerade das? Und aus dem Stand bringt er dann irgendeine Erklärung, die scheinbar rational ist, aber die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, was der Elefant gerade macht. Also Beispiel eben diese Wichtigkeit der Gruppe, zu einer Gruppe zu gehören. Die Vernunft würde niemals sagen, ja, ich habe nur diese Meinung, weil ich zu dieser Gruppe gehören möchte, sondern die Vernunft sagt dann, sucht dann nach einer vernünftigen, nach einer rationalen Erklärung und kann das dann auch aus dem Stand machen. Also wir haben eigentlich zuerst Meinungen und dann suchen wir uns die passenden Begründungen dazu. Und das ist ein bisschen der Kern.
Da ist es ja sogar auch noch so, dass Menschen, die intelligenter sind, noch besser darin sind,
Ja, genau.
diese Post-hoc-Rationalisierung zu machen. Ich gebe ja auch Kurse oder habe jetzt oft Kurse gegeben, wie man kritisches Denken lernen kann. Das ist ja auch Thema von unserem Podcast, aber bei der Arbeit mache ich das auch. Und da starte ich dann auch mal mit einer Definition, jetzt nicht von, was ist eine Meinung, sondern was ist kritisches Denken. Und das geht schon auch über 100 Jahre auf John Dewey zurück, der in Anführungsstrichen Bildungspapst aus dem angelsächsischen Bereich. Und das hieß noch nicht kritisches Denken, sondern reflektiertes Denken. Und er hat das so relativ einfach definiert als aktives, beharrliches und sorgfältiges Nachdenken über eine Überzeugung oder eine vermeintliche Form von Wissen im Lichte der Gründe, die sie stützen und der weiteren Schlussfolgerungen, zu denen sie führen. Und das ist reflektiertes Denken. Und dann mache ich immer eine Umfrage auch bei den Kursteilnehmern, wer würde sich denn basierend auf der Definition als kritischer Denker, kritische Denkerin bezeichnen? Alle. An der
Alle,
Universität,
natürlich.
alle.
Alle.
Klar, genau. Und das ist eben auch genau der Punkt wieder. Das ist der Reiter auf dem Elefanten. Natürlich, die Großhirnrinde, die kapiert das oder Teile davon. Da gibt es viele Interaktionen im Gehirn. Und dann kommt man, wenn man ein intelligenter Mensch ist, zum Schluss, ja klar, kommt an die meisten Sachen zumindest Häkchen hinten dran, bin ich. So. Nun passiert aber in den anderen Bereichen vom Gehirn vielleicht was ganz anderes. Nämlich, das ist der Kursleiter, der will irgendwas hören, ich will dazugehören. Hier im Kursraum sitzen noch 12 andere Leute. Ich gucke vielleicht mal rechts und links, ja, natürlich gehöre ich zu der Gruppe, da bin ich doch jetzt kein Außenseiter. Diese Angst davor, nicht dazu zu gehören, gerade in so einem universitären Umfeld, ist wahrscheinlich sehr viel größer oder ein größeres Leitmotiv als Teile vom Frontallappen im Neokortex, der dann sagt, ja, vielleicht mache ich das nicht wirklich die ganze Zeit und beharrlich eigentlich schon gar nicht, sondern nur in speziellen Momenten. So sorgfältig ist es dann doch meistens nicht. Und Form von Wissen und die Gründe dafür, die kenne ich ja meistens gar nicht. Und dann was für Schlussfolgerungen da, oh, da hört es auf. Und dann sage ich lieber so, ja, bin kritischer Denker. Fertig.
Obwohl
Also, das ist so die Gemengelage.
ja, genau, ja. Also ich glaube ja nicht mal, dass da so viel Gedanke dann dahinter steckt. Ich meine, das Grundproblem ist ja, dass wir alle der Überzeugung sind, dass wir die Welt einigermaßen objektiv sehen. Sonst wären wir ja gar nicht lebensfähig. Wenn wir ständig hinterfragen müssten, nehme ich die Welt so wahr, wie sie ist, das ginge gar nicht. Da steckt die Krux. Man nennt das ja den naiven Realismus. Ich glaube, ein amerikanischer Komiker hat mal gesagt, das ist wie wenn Sie auf der mittleren Spur in der Autobahn fahren und rechts von Ihnen sind die Wahnsinnigen und links von Ihnen sind die Idioten. Und jede Geschwindigkeit ist gerade ungefähr richtig. Das ist so die Wahrnehmung. Und wenn ich, und selbst wenn, ich meine, es wurde viel geschrieben über den naiven Realismus, selbst wenn ich das intellektuell erfasse, kann ich dem nicht entfliehen. Ich kann dem nicht entfliehen, dass ich trotzdem dann von mir glaube, dass ich die Welt rational sehe. Und daraus folgt in direkter Folge, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann sieht er offenbar die Welt eben nicht objektiv nicht. Und ich helfe ihm jetzt, die Welt objektiv zu sehen, das klappt natürlich nie. Ist klar. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass Ihre Studenten sich bewusst überlegen, jedenfalls bei dieser Frage nicht. Ich glaube, alle Menschen halten sich am Schluss für die kritischen Denker, die rationalen Denker. Ich meine, warum habe ich meine Meinungen? Natürlich habe ich diese Meinungen, weil ich sie für richtig halte. Wenn ich sie nicht für richtig halten würde oder wenn ich sehr stark an ihnen zweifeln würde, hätte ich ja andere Meinungen. Also man kann diesem Phänomen nicht entfliehen. Aber ich glaube, man kann gewisse Tests machen, um ein bisschen zu erkennen, ob jetzt eine Meinung, die man hat, wirklich stabil ist oder ob da, ich sag mal, die Kulissen gleich zusammenbrechen beim kleinsten Windhauch. Da gibt schon, ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wie man das machen kann.
Ich wollte nur mal kurz aufgreifen. Ich finde es gut, wie Sie es beschrieben haben. Es ist ja so ein bisschen, eben man kommt aus dem eigentlich gar nicht raus. Ich ärgere mich, was die Leute für blöde Meinungen auf Twitter posten. Das werde ich jetzt gleich auf Facebook mal schreiben, was das für ein Quatsch ist, ne? So, also wir Menschen sind eigentlich in dem drin, dass wir mit dem auch so verhaftet sind. Und ich glaube eben, hat am Ende auch mit dem Bewusstsein zu tun, dass wir eigentlich gar nicht aus unserem Kopf wirklich rauskommen. Also Perspektivenwechsel ist immer anstrengend, Sachen multiperspektivisch zu betrachten und in Erwägung zu ziehen, eben wie Sie sagen, vielleicht ist ja meine Meinung nur gar nicht richtig und die ist vielleicht gar nicht so begründet und andere können ja auch eine begründete Meinung haben, ist für uns, ist schwierig und ist mit Arbeit verbunden. Mir ist noch so ein Beispiel eingefallen aus dem Arbeitskontext. Gerade wenn ich mit Menschen mit schweren Gedächtnisstörungen gearbeitet habe, ist auch immer interessant, dass die dann auch immer genau wissen, warum sie jetzt gerade irgendwas machen oder nicht wissen oder irgendwas. Und ich weiß ja dann oft als Außenstehender, warum sie vielleicht jetzt gerade irgendwas sagen oder nicht sagen oder wissen oder nicht wissen, was die gar nicht beurteilen können. Aber die Überzeugung ist natürlich immer 100%. Also, die werden ja jetzt nicht sagen, hey, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß es selber nicht, sondern genauso wie ich werden die sagen, ja, ich habe gestern dies und jenes gemacht, auch wenn das vielleicht frei erfunden ist, als Beispiel. Und dann sieht man, wie unser Gehirn einfach kreativ ist und Lücken füllt und wenn wir selber gar nicht wissen, warum wir was machen, da fällt uns was Gutes ein.
Ad hoc, oder? Das sind diese
Ja.
Ad-hoc-Erklärungen, die da ohne Mühe. Und es gibt ja da wirklich sehr lustige Experimente. Es ist interessant, dass Sie sagen, man sieht das bei Leuten mit gewissen Störungen im Gehirn auch. Es finde ich ein interessantes Beispiel. Man kann das ja auch zeigen bei Leuten, die jetzt keine Hirnprobleme haben. Und da gibt es eine der brillantesten Studien, die ich je gesehen habe, von zwei skandinavischen Forschern. Und was die gemacht haben, die haben, stellen Sie sich vor, eine Versuchsperson sitzt an einem Tisch und der Versuchsleiter hat zwei Bilder in der Hand, zwei kleine Porträts von zwei Frauen. Frauengesichtern und dieser Proband muss jetzt sagen, welche ihm besser gefällt. Dann zeigt er links oder rechts und dann legt der Experimentator, also der Versuchsleiter, legt diese Porträts auf den Tisch und schiebt dann dieses Porträt, das sie gewählt haben, schiebt es ihnen zu und die Versuchsperson nimmt das dann auf und jetzt schaut es nochmal an und jetzt fragt der Versuchsleiter, ja, erklären Sie mir mal, weshalb gefällt Ihnen diese Frau? Und Versuchsperson erklärt in blumigen Worten, weshalb ihm diese Frau gefällt, besser gefällt als die andere auf dem anderen Porträt. Was sie nicht weiß, ist, diese Porträts wurden getauscht. Das heißt, er hat gar nicht das Porträt gekriegt, das er gewählt hat, sondern das andere. Und er erklärt jetzt aus dem Stand, ohne eine Sekunde zu zögern, erklärt er, warum er eine Wahl getroffen hat, die er gar nicht getroffen hat. Und das ist schon höchst erstaunlich. dass wir in der Lage sind, wenn man uns vormacht, wenn man es gelingt, das ist auch ein bisschen sogar Bühnenmagie, die hatten dann Zauberer als Berater für dieses Experiment, damit man diese Fotos tauschen kann, wie man das macht. Das ist so eine klassische Bühnenmagie-Technik, wie man das macht. Und es ist schon unglaublich, dass wir in der Lage sind, dann, wenn man uns vormacht, wir hätten diese Meinung gehabt, obwohl wir sie gar nicht gehabt haben, dass wir sofort umschwenken, ohne dass wir das selbst merken und sofort eine Meinung begründen, die wir gar nicht gehabt haben. Dasselbe hat man sogar mit politischen Meinungen gemacht, mit demselben Resultat. Wenn man die Leute glauben machen kann, sie hätten mal was anderes gesagt, als sie eigentlich denken, dann werden ein Großteil, das sind also zwei Drittel davon, um die 70%, begründen dann eine Meinung, die sie gar nicht haben. Und das zeigt, ich finde, es ist ein bisschen, also man kann das deprimierend bedeuten, oder? Also, es ist nicht so weit her mit unseren Meinungen, aber ich sehe es auch sehr positiv, weil es zeigt, dass wir eigentlich schon in der Lage wären, andere Meinungen anzuerkennen oder andere Argumente zu sehen. Wir finden sie, diese Argumente nämlich sofort aus dem Stand. Können wir diese anderen Argumente plötzlich, wenn man uns jetzt hier ein bisschen mit diesem Trick ein bisschen reinlegt, können wir sofort diese Argumente, wir kennen diese Argumente eigentlich, die für die andere Seite sprechen. Und das ist schon, finde ich schon, also zeigt, wie wackelig eigentlich diese Meinungen wären, wenn es uns denn gelingt, eine andere Perspektive einzunehmen.
Gibt es auch ein Experiment, auch nochmal zur Meinungsänderung. Tatsächlich bewerten wir als Beispiel Sachen positiv, wenn sie uns gehören. Also es ist nicht nur die eigene Meinung ist natürlich die bessere, sondern ich bekomme was geschenkt, dann ist es auch gleich besser als das, was jemand anders geschenkt bekommt. Als Beispiel Leute, die ein Lotto loskaufen zum Beispiel, ne, das tauschen die nicht, weil sie überzeugt sind, dass ihr Los jetzt das Bessere ist. Ne. Wenn sie Zahlen beim Lotto tippen, dann tauschen die nicht mit jemand anderem. Die Chance zu gewinnen ist für beide genau gleich, aber man würde es nicht tun. Und das Gleiche mit solchen Bildern hat man gemacht. Also man hat zum Beispiel vier Bilder, die unterschiedlich, ich weiß den Versuchsaufbau nicht mehr ganz exakt, aber man hat unterschiedliche Bilder und man hat jetzt verschiedene Präferenzen für diese Bilder. Und jetzt bekomme ich dann aber ein Bild, was nicht das ist nicht mein Lieblingsbild. Das bekomme ich jetzt geschenkt. Wenn ich es geschenkt bekomme, dann finde ich dieses Bild nachher besser als die anderen Bilder und sogar besser als das, was vorher mein Lieblingsbild war. Auf einmal kann man die Meinung ändern.
Ja,
Es
das sind
funktioniert.
diese Daniel Gilbert-Studien sind das, genau,
Genau.
es ist
Und
fantastisch, ja.
wir haben das auch mit Menschen mit Gedächtnisstörungen gemacht und interessanterweise funktioniert bei denen solche Effekte funktionieren auch. Das heißt, ich muss noch nicht mal mehr wissen, was also meine vorherigen Beurteilungen waren. Und ich finde dann trotzdem nachher eine gute Begründung, warum mir gerade dieses Bild gut gefällt. Naja, der lächelt gerade so schön oder ne, dies und jenes. Also wie Sie sagen, das kommt ganz spontan, aber zeigt halt auch, wie stark dieser Bestätigungsfehler ist und wie sehr wir von unserer eigenen Sichtweise eben überzeugt sind. Umso erstaunlich, wie schnell Politiker dann eigentlich auch manchmal ihre Meinung ändern können und gar nicht mehr wissen, was sie vorher gesagt haben. Das ist ja manchmal überrascht.
Herr Barth hat es vorher auch richtig gesagt. Ich meine, die intelligenten Menschen sind ja nicht besser darin, mehr über Dinge nachzudenken und zu überlegteren Meinungen zu kommen. Sie sind meistens einfach besser darin, die passenden Argumente für ihre Meinung, die sie schon lange haben, zusammenzusuchen. Dort drin liegt oft ihre große Fähigkeit. Das ist dieser, Sie haben das auch schon genannt, dieser Confirmation Bias. Wir sind eigentlich immer daran, unsere eigenen Meinungen, eigenen Meinungen zu bestätigen.
Und Sie hatten jetzt gesagt, es gibt ja schon auch Tipps und Tricks. Wie kann man dem entgegenwirken? Das ist ja eigentlich jetzt das, wie Sie sagen, es ist eigentlich so, aus der Situation heraus tappen wir eigentlich immer in diesen Fehler, ne? Also wir kommen da schlecht raus und was kann uns denn dabei helfen?
Genau, und das Grundproblem ist, dass uns zu diesen reflexartigen, intuitiven Reaktionen, wir haben keinen Zugang zu diesen. Die geschehen einfach und deshalb machen wir uns Illusionen darüber, dass eben unsere Meinungen durch dieses lange Überlegen und dieses Abwägen zustande gekommen sind. Also eigentlich, man könnte es kurz fassen, wir meinen, wir können andere Menschen von unseren Argumenten mit Fakten überzeugen, mit rationaler Überlegung überzeugen, weil wir selbst der Meinung sind, dass wir von Fakten überzeugt worden sind. Dort ist der ganze der Irrtum, also diese Selbstillusion, diese Selbsttäuschung, dass wir glauben fest daran, von Fakten überzeugt worden zu sein, von rationalen Überlegungen, von Abwägungen. Und warum soll das der andere jetzt nicht auch schaffen? Weil wir haben sie auch geschafft. Oder die Illusion ist schon, wir haben es gar nicht geschafft. Wir erliegen dieser Illusion. Unsere Meinung, oft die wir schon lange hatten, haben wir einfach ein bisschen ausstaffiert, ein bisschen bestätigt, aber wir haben nicht ganz grundsätzlich darüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt ein paar Möglichkeiten und die wichtigste ist sicher, es wurde schon kurz genannt, ein bisschen eine Abwandlung von Poppers Prinzip. Stellen Sie sich jetzt vor, irgendeine wichtige Meinung, die Ihnen am Herzen liegt, die ein bisschen kontrovers ist. Und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, was würde Sie von Ihrer Meinung abbringen? Und meine These ist, wenn Ihnen innerhalb von 10 Sekunden nichts einfällt, dann ist ein starker Hinweis darauf, dass Ihre Meinung nicht so durchdacht ist, wie Sie sich das einbilden, weil wenn Sie lange über etwas nachgedacht haben, wäre die offensichtliche Frage gewesen, welche neue Information müsste auftauchen, dass ich meine Meinung ändern würde. Und ich bin immer wieder überrascht. Also erstens, man kann das gut ausprobieren in Diskussionen. Sie werden 90% der Leute auf dem linken Fuß erwischen. Die werden einfach still bleiben, weil sie sich noch nie überlegt haben, wenn sie von einer Meinung sehr stark überzeugt sind, was würde sie von der Meinung abbringen? Andererseits muss man natürlich auch die Gegenfrage dann auch beantworten. Also was würde mich von meiner Meinung abbringen? Besser bevor man so eine Frage stellt in einer Diskussion, weil sonst hat man dann gerne selbst in die Falle. Aber ich denke, das ist mal ein zentraler Punkt.
Ich habe dann gleich an Schulz von Thun gedacht, so mit dem Kommunikationsmodell oder auch das Modell vom inneren Team. Und dann habe ich gerade gedacht, wer in meiner inneren Teamaufstellung könnte das Team Red sein, also das Red Teaming, was immer im Hintergrund checkt, wie bist du denn überhaupt zu dieser Haltung gekommen, zu dieser Position? Das ist ja das auch vorhin, was ich von John Deweys Definition da zitiert hatte, dieses permanente sich, das auch das Hinterfragen. Und ich glaube, so, das ist ja auch Thema von unserem Podcast, kritisches Denken und wie kann man das lernen? Und wenn man das rein didaktisch als Kompetenzmodell beschreibt, dann gibt es da ja die Wissenskomponenten, die kann ich alle kennen. Ich kann alle Denkfehler kennen und alle Heuristiken kennen und sowas, kann sie aber nie anwenden. Also das reicht nicht. Ich brauche dann auch die Skills dazu, so diesen Methodenkoffer. Aber ganz wichtig dabei ist auch das Entwickeln dieser Haltung. Das ist die Attitude. Also ich kann alles über kritisches Denken und Denkfehler wissen und kann es nie zur Anwendung bringen, erst recht nicht bei mir selber. Und diese Haltungsentwicklung, das ist ja noch ein ganz eigener Prozess und das kann ich schulen und eben zum Beispiel ein paar Jahre lang einen Podcast machen über kritisches Denken, hilft schon ein Stück weit dabei, diese Frage hin und wieder zu stellen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, die zu stellen. Aber zurück zu Schulz von Thun, das ist dann wie so das Kultivieren von so einem inneren Teammitglied, was diese Rolle übernimmt. Und das haben wir auch in anderen Episoden schon mal beschrieben als so ein bisschen eine demütige Haltung sich selbst gegenüber oder der eigenen Kompetenz gegenüber. Das sind so die Dinge, die mir dabei einfallen. Aber das ist natürlich sehr schwammig, das ist nicht greifbar, das ist nicht das, was man jetzt lernt, wenn man so einen LinkedIn-Kurs macht, wie kann ich kritisches Denken lernen oder sowas. Da kriegt man dann bam, 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 so läuft das und dann hat man auch wieder seine Meinung oder seine Haltung. Da läuft man, glaube ich, in die gleichen Probleme. Aber diese demütige Haltung sich selbst gegenüber, das ist, glaube ich, was man erlernen kann, was aber wahrscheinlich auch so eine Lebensaufgabe ist. Und es ist alles andere als leicht und alles andere als angenehm. Das ist auch, das ist eine Erfahrung. Ja, das ist definitiv so. Und vor allem, man hat ja auch so ein Selbstbild. Ich habe das gerade im letzten Monat, Andreas hat das auch erlebt, hin und wieder, ich habe mir aus irgendeiner blöden Wette heraus einen Schnurrbart wachsen lassen, weil im November muss man das machen, Wette irgendwie. Ich habe es dann gemacht und ich habe mich selber dabei beobachtet, wie ich mich geschämt habe, weil das so überhaupt nicht in mein Selbstbild passt. Und auch in den Interaktionen bei jetzt Podcast-Interviews oder wir haben dann mit der Lokalzeitung hier ein Interview gemacht, da kam auch noch ein Bild in die Zeitung. Oder bei der Arbeit mit irgendwelchen Studiendirektoren von der ETH und ich sitze da mit Schnurrbart und ich merke, das passt mir nicht. Das ist so eine Dissonanz in meinem Kopf. Aber das war eine lehrreiche Erfahrung, mich mal einen Monat lang dabei zu beobachten und die Erfahrung zu machen, wie das denn ist, wenn was ganz anders läuft als sonst. Und solche Erfahrungen, wenn man danach sucht und die sammelt, ich glaube, da kann man sehr viel über sich selber lernen. Und das ist, glaube ich, eine Grundlage dafür, dass man überhaupt diese selbstkritische Haltung entwickeln kann.
Man bräuchte kein Schnurrbart dazu wachsen zu lassen, hoffe ich.
Nein.
Aber ich finde den Punkt gut. Also diese Frage, ne, könnte mich eigentlich etwas von meiner Meinung überhaupt abbringen? Und wenn ich in eine Diskussion reingehe, ist es doch sicher hilfreich. Ich stelle mir vorher erstmal die Frage, könnte mich denn überhaupt etwas überzeugen, dass ich falsch liege? Und wenn ich der Meinung bin, es kann mich nichts überzeugen, dann brauche ich ja gar nicht ins Gespräch gehen, weil da kann ich einfach, wie Sie sagen, da kann ich auf Twitter meine Meinung rausposaunen oder irgendwas, aber dann ist ja keine Diskussion möglich.
Ganz genau, also das ist genau der Punkt. Ich meine, wenn Sie keine Antwort darauf haben, dann ist Ihre Meinung keine Meinung, sondern ein Glaube. Ein Glaube ist unverrückbar, egal was geschieht. Mich würde aber interessieren, wenn wir ein bisschen konkret werden, ich weiß nicht, gibt's Meinungen, die Sie vertreten und wo Sie jetzt sagen könnten, die positiv überzeugt sind und ich würde jetzt meine Meinung ändern, wenn das oder wenn dieses.
Ich könnte jetzt als Beispiel sagen, wir hatten das Thema noch nicht im Podcast, aber ich bin eher der Meinung, dass zum Beispiel Notengebung bereits relativ früh im schulischen Prozess nicht unbedingt negativ ist, ne, dass viele Kinder damit auch gut umgehen können. Und ich glaube, Philipp, du würdest sagen, das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Noten sind eher was, was Leistungsdruck auslöst und so weiter, ne? So, da könnten wir jetzt sagen, haben wir unterschiedliche Meinungen. Was mich jetzt davon überzeugen könnte, dass ich da falsch liege, ich weiß zu dem Thema, muss ich gestehen, wirklich relativ wenig. Der Punkt ist natürlich, ne, woher kommt meine Meinung? Eigene Erfahrungen. Ich fand es überhaupt nicht schlimm mit den Noten. Ich vergleiche mich da gern mit anderen. Mein Sohn kommt damit, glaube ich, auch ganz gut klar. Und so, dann denke ich immer, am Ende des Lebens muss man ja sowieso irgendwie Sachen beurteilen. Und wenn ich jetzt einen Handwerker kommen lasse, dann will ich auch, dass der gute Arbeit macht. Und dann kann ich nicht am Ende sagen, ja, aber hast dir Mühe gegeben. Und je nachdem, ne? Ja, aber wenn es jetzt Studien gibt, die zum Beispiel den Zusammenhang zwischen der psychischen Gesundheit von Kindern, ne, und der Notengebung, es gibt ja auch verschiedene Schulformen, was haben die für Outcomes, welche Schüler profitieren von was, es ist eben sehr individuell, sehr heterogen und es ist wie bei pädagogischen Themen immer, es ist nicht one size fits all, ne? Das eine Kind profitiert wahrscheinlich von dem einen und das andere Kind leidet unter dem gleichen und umgekehrt.
Ja, genau,
Trotzdem habe ich
Schulthemen
dazu
sind,
eine Meinung, ne?
naja, genau. Schulthemen sind natürlich speziell schwierig, weil sie natürlich so an den Zeitgeist gebunden sind, dass man eine Studie, die man vor 10 Jahren gemacht hat, heute vielleicht schon wieder anders wäre. Also das ist ja auch keine. Ist keine Physik dann, wo dann die Erkenntnisse bestehen bleiben. Was vielleicht noch was anderes, was man machen kann, ist sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn ich nicht recht hätte? Finde ich auch eine interessante Frage. Es geht da um die Folgen. Also wenn jetzt meine Meinung zum Teil einer Politik würde oder wenn jetzt meine Meinung überall durchgesetzt, also was ich denke, wenn das eine Basis einer Politik würde, die überall durchgesetzt würde, was würde geschehen, wenn ich nicht recht gehabt hätte? Was wären die Folgen? Und die Idee dabei ist natürlich, je größer die Folgen, desto vorsichtiger sollte man sein, mit welcher Vehemenz man eine Meinung vertritt, oder desto sicherer sollte man sich sein. Und es gibt da eine Übung, ich habe die entdeckt, eine Management-Übung, die ich finde, die man gut darauf anwenden kann. Das ist so ein Postmortem, nennt sich das. Also man stellt sich vor, in 10 Jahren hat sich herausgestellt, ich lag komplett falsch. Und man stellt sich gar nicht die Frage, warum oder weshalb, wie das so kommen konnte. Es ist jetzt einfach so. Es hat sich herausgestellt, man liegt komplett falsch. Und jetzt schaut man sich an, warum bin ich jetzt falsch gelegen? Das ist was anderes, als von der anderen Seite zu kommen und zu sagen, weshalb könnte ich falsch gelegen haben? Fällt einem vielleicht nichts ein, sondern man sagt, wenn das Mindset ist, es war falsch. In 10 Jahren hat sich herausgestellt, es ist falsch. Warum? Was ist geschehen? Und dann kann man ein Szenario entwickeln, wie das hätte geschehen können. Je nachdem findet man dann vielleicht, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sowas eingetreten wäre. Also das ist so eine andere Übung, die man machen kann. Und vielleicht das Wichtigste, und da komme ich zurück zu dieser Frage der Identität, dass unsere Meinungen eben oft nicht die Funktion haben von rationalen Überlegungen, sondern eine starke soziale Funktion, dass sie zu unserer Identität werden. Oft ist es so, dass wir eben leider nicht Meinungen haben, sondern wir sind unsere Meinungen. Und wenn wir Meinungen zu unserer Identität machen, wenn es ganz wichtig und zentral wird für mich, dass ich finde, auf der Autobahn darf es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen geben. Und das ist was, das ich mache das zu meiner Identität. Das ist es, das drückt aus, wer ich bin. Oder eben, ich bin gegen Atomkraftwerke. Ich bin für oder gegen Wölfe abschießen. Alle diese Dinge. Wenn ich das so zu meinem Innersten mache, dann kann man aufhören zu diskutieren. Weil jeder, der andere Meinung hat als ich, der wird mich im Innersten bedrohen. Ein Tipp ist eigentlich, dass man sagt dem, halte deine Identität klein. Wer ein Mensch ist, wer ich bin, sollte nicht definiert werden durch einzelne politische Meinungen, durch ein Geschwindigkeitslimit, sondern es sollte durch meine Werte definiert werden. Wer ich bin, Gerechtigkeit, Freiheit. Da kann man auch unterschiedliche Haltungen haben dazu. Absolut Sicherheit und Freiheit. Man kann vom einen mehr haben, dann hat man vom anderen weniger. Aber wenigstens weiß man dann am Schluss, um was man diskutiert. Dann kann man sagen, ja, ich habe da vielleicht eine andere Haltung. Ich sehe das Problem, dass mehr Sicherheit weniger Freiheit bedeutet und umgekehrt. Und dort komme ich irgendwie, dann habe ich eine bestimmte Idee, vielleicht auch, weil ich ein mutig bin von meinem Naturell her oder eher ängstlich. Aber dann ist man wirklich an der Basis der Meinungsverschiedenheiten. Und nicht mehr, man diskutiert, muss dann nicht mehr drum diskutieren, soll man jetzt schneller fahren, 120 oder 100 oder 80? Darum geht es ja gar nicht. An der Basis geht es um ganz was anderes. Und das ist vielleicht so der Kern, zu versuchen, viele dieser Meinungsfragen eben nicht zu dem zu machen, was einem ausmacht.
Das ist natürlich auch dann gar nicht so einfach, stelle ich mir vor, oder ähnlich schwer, vielleicht sogar noch schwieriger, seine eigenen Meinungen zu hintergründen, wenn ich den nächsten Schritt gehe und seine eigenen Werte ergründen. Weil da habe ich ja oft auch, oder denke ich mal, ist auch gar nicht so klar, wo wir unsere Werte herhaben. Für manche vielleicht in manchen Bereichen oder Fragen schon, ob ich jetzt zum Beispiel christlich aufgewachsen bin und christliche Werte vermittelt bekommen haben. Das werden wahrscheinlich viele bei uns hier in Europa sagen oder eine andere Religion, aber da kann man ja beliebige nehmen. Ich kann auch säkular argumentieren und sagen, ich basiere das auf philosophischen Überlegungen oder handle nach der goldenen Regel und so weiter. Aber auch da ist es ja alles andere als auf der Oberfläche ersichtlich, wo meine Werte herkommen, oder? Wäre natürlich super spannend, sie dann gemeinsam ergründen zu können. Weil es sich dann nicht am 120, 180 auf der Autobahn oder vielleicht gar kein Auto niederschlägt, sondern wirklich darum geht, was über sich selber zu lernen und sich dabei zu helfen.
Ja, ich meine, da gibt es doch starke Hinweise darauf, dass Werte zum Teil auch eine vererbte Komponente haben. Also zum Beispiel über die Persönlichkeit sehr stark. Also man weiß ja, dass Persönlichkeitseigenschaften zum Teil auch vererbt werden. Und dort sieht man offenbar starke Korrelationen bis zwischen bestimmten Persönlichkeitseigenschaften und bestimmten politischen Ausrichtungen. Also diese Gegenpole Freiheit gegen Sicherheit, oder? Das ist eine klassische Diskussion, ja, auch in der Politik. Ich würde jetzt mal vermuten, tatsächlich, wenn man ein eher ängstliches Naturell ist, dann landet man eher auf der Seite der Sicherheit und es ist einem eigentlich dann auch egal, wenn der Staat da ein bisschen mehr eingreift. Man sieht gar nicht, was da das Problem dran sein soll. Und auf der anderen Seite, wenn man eher zum mutigen Teil der Bevölkerung geht, dann behindert einem das natürlich auch. Und da muss man dann am Schluss wahrscheinlich auch akzeptieren lernen, dass es, ich habe das im Buch so geschrieben, dass für die eigene Meinung halt im Universum kein besonderer Platz reserviert ist und dass es nicht darum gehen kann, den anderen überzeugen zu können, sondern dass man damit leben muss, dass es Menschen gibt, die andere Meinungen haben und dass man Kompromisse eingehen muss in einer Demokratie mit diesen Menschen, dass dann irgendwie die eine Mehrheit abbildet, bei der es dann auch eine Minderheit zu ihrem Recht kommt am Schluss. Aber ja, diese Idee, man will den anderen überzeugen, von der muss man sich ein Stück weit halt verabschieden.
Ich fühle mich bei der Botschaft sehr an unser Gespräch mit Matthias Huber erinnert. Der ist oder war damals, vielleicht ist er es immer noch, das weiß ich gar nicht, Hochschulpfarrer an der Universität Konstanz, wo wir beide leben. Und das war auch sehr, auf der Sachebene waren wir komplett unterschiedlicher Meinung, was in der Bibel steht, wie man das deuten soll und sowas. Da waren wir sehr weit auseinander, aber sehr nah beisammen waren wir eigentlich bei der Idee, dass wir trotz dieser sehr unterschiedlichen Weltanschauung doch Menschen sind, die in der Gesellschaft zusammen miteinander leben wollen und müssen und dann auch Wege finden müssen, wie man auch über solche Dinge miteinander sprechen können, auch agree to disagree und trotzdem irgendwie das Leben miteinander teilen, auch wenn man die Haltung, vielleicht sogar die Werte nicht miteinander teilt.
Und ich denke aber auch beim Thema Werte, das ist genau das oft der Kern, ne? Wenn man es runterbricht, dass es eben nicht darum geht, wie schnell fährt man auf der Autobahn, sondern es sind eben diese Werte, ne? Umweltschutz, Freiheit, was ist mir wichtig und was mir wichtig ist, da haben wir auch eine Folge gehabt zur Moralkompetenz. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Argumente und Zusammenhänge, wo man auch lernen kann, sozusagen, es gibt schon verschiedene Werte, die man gegeneinander abwägen kann und Argumente, die besser für das eine oder andere sind. Und man kann auch seine eigenen Werte manchmal hinterfragen. Ist es eigentlich universalisierbarer Wert? Ne? Kann dieser Wert auch für andere gelten? Kann ich annehmen, dass andere diesen Wert mit mir teilen? Und es gibt eben auch Werte vielleicht, die kann man nicht verallgemeinern. Das ist vielleicht eine spezifische Gruppe, der ich angehöre, die ein bestimmtes Interesse hat oder ähnliches. Und da kann man sich schon auch damit auseinandersetzen und sich da auch hinterfragen.
Auf jeden Fall, ja. Und ich finde mir interessant, Herr Barth hat vorher gesprochen von eben, dass man kritisches Denken auch unterrichtet. Also wie ich weiß, gibt es nicht viele Studien, die zeigen würden, dass am Schluss eine sehr große Wirkung hat. Weil ich habe mal ein Interview gehört mit einer amerikanischen Professorin, die hat ein bisschen frustriert gesagt von ihrem Kurs auch in kritischem Denken, dass die Studenten dann nach dem Kurs zu ihr kommen und sie sagen, ja, das war jetzt ein wunderbarer Kurs, das hat mich so geholfen. Ich weiß jetzt, was die anderen immer machen. Also dieses nicht entfliehen können, dieser eigenen Überzeugung, dass man eben wie nochmal die Welt objektiv sieht, oder? Und das kommt dann auch ein Stück weit, kommt es natürlich auch bei den Werten. Bei den Werten so rein. Man hat ja diese Werte dann auch, weil man sie für richtig hält. Aber ich glaube trotzdem, eine Wertediskussion ist dann oft zielführender oder interessanter, sage ich mal, als um diese Kleinigkeiten zu diskutieren, die eigentlich alle nur vorgeschoben sind, letztlich.
Und interessant ist ja auch, Sie haben ja jetzt auch ein Buch geschrieben, was ja dazu beitragen kann, ne, sich selber mehr zu hinterfragen. Und wir wissen, es ist ganz schwierig, ne, wie Sie sagen, auch Kurse zum kritischen Denken. Und trotzdem glaube ich aber auch, so ein kleiner Funken, das ist es ja auch manchmal wert. Also wenn ich zurückdenke zum Beispiel, ich hatte große Freude an der Wissenschaftstheorie, weil mir das auch in vielen Punkten auch nochmal die Augen geöffnet hat. Und auch wenn man das im Alltag nicht oft anwenden kann. Aber wenn es die eine Situation gibt, wo ich dann eben, wie Sie gesagt haben, vielleicht mir auch mal die Frage stelle, was könnte mich denn vom Gegenteil jetzt überzeugen? dann haben wir ja schon viel erreicht. Dass das nicht oft vorkommt und nicht im Alltag und nicht regelmäßig, das können wir uns abschminken. Aber wenn es die paar Mal, wo es klappt, das ist ja schon ein großer Gewinn. Und was ich auch schön fand, Sie hatten auch noch Fragen. Das eine ist natürlich, man muss bei sich selber anfangen. Ich denke, das ist immer das Wichtigste, dass man erstmal, wie Sie gesagt haben, selber sich die Frage stellen, was könnte mich denn jetzt eigentlich überzeugen oder von meiner Meinung abbringen, aber auch beim Gegenüber zu fragen, vielleicht, ne, wie funktioniert das eigentlich? Wie hat man das herausgefunden? Woher kommt denn jetzt eigentlich deine Meinung? Und dann merkt man auch manchmal, ja, vielleicht ist da auch gar nicht so viel dahinter. Und dann kommt aber das Gegenüber auch ins Nachdenken, möglicherweise. Das kann ja auch sehr hilfreich sein.
Ganz genau, ganz genau. Und eine Frage vielleicht, die man sich auch stellen kann, und wenn man wirklich sehr unterschiedlicher Meinung ist, aber merkt, die Leute lassen sich auf eine Diskussion ein, das ist ja auch nicht selbstverständlich, oft merkt man auch, das hat jetzt keinen Sinn, hier zu diskutieren. Aber wenn jemand bereit ist, sich wirklich auf eine Diskussion einzulassen, fand ich eine interessante Frage auch, warum stellst du dir vor, dass ich eine andere Meinung habe? Und das bringt einen Diskussionspartner in die Situation, dass er diese Fragen, die wir am Anfang hatten, dass er das benennen muss. Er wird wahrscheinlich nicht sagen, du bist einfach zu dumm. Und er wird wahrscheinlich auch merken, dass das ein dummes Argument ist. In dem Moment, wo er es quasi jemandem sagen muss, mit dem er direkt diskutiert. Aber dann kommt ein bisschen, dann sagt man vielleicht schon, ja, ich denke halt, du bist ein bisschen indoktriniert, weil du dort und dort studiert hast oder so. Und dann kommt man dieser Frage, warum man unterschiedlich denkt oder welches Bild man von der anderen Person hat, ein bisschen näher. Und ich fand das immer ganz interessant, was dann geschieht, wenn man sehr offensiv fragt, ja, sag mir jetzt mal, warum denkst du denn, dass ich eine andere Meinung habe? Du musst ja eine Vorstellung haben. Also denkst du, ich weiß weniger als du? Kann sein, natürlich. Ich weiß etwas nicht, was du weißt. Denkst du, ich lüge? Was auch immer. Und diese auch ein bisschen die Ratlosigkeit, die dann vielleicht sich einstellt, kann ein ganz interessanter Keim sein für eine Diskussion.
Auf jeden Fall. Also das sind super hilfreiche und auch ganz konkrete Diskussionsanker oder so Startpunkte von Diskussionen, wie man tatsächlich gut miteinander in ein kritisches Gespräch auch gehen kann. Ich würde auch noch einen Punkt zwischen reinschieben, einfach auch als Möglichkeit, weil für manche oder für viele, nehme ich mal an, ist es recht schwer, so diesen kompletten Perspektivwechsel zu beginnen. Okay, ich versetze mich jetzt mal komplett in jemand anders rein und so. Aber auf dem Weg dahin, das hatten wir mal, also auch schon jetzt viele Jahre her, wir hatten mal ein Gespräch mit Nadja El-Kassar, da ging es um den Umgang mit dem eigenen Unwissen. Und da kann es schon helfen, wenn man sich überlegt oder wenn man so mental Fehlerbalken an die eigenen Überzeugungen macht. Einfach sich überlegt, wie sicher bin ich mir denn? Oder wo bin ich mir da noch unsicher? Mach mal langsam und versuch da wirklich in den Dimensionen, die jetzt zu dieser Meinung gehören, die Fehlerbalken auszuloten. Und das ist, glaube ich, schon auch ganz gut. Das war sie, fand ich, einen sehr spannenden Ansatz. Auch eine Art selbstkritisches Denken, so diesen selbstreflektierten Umgang mit der eigenen Unsicherheit. Und das kann, glaube ich, auch schon Türen öffnen, die dann im nächsten Schritt auch dazu führen können, dass man eher bereit ist, auch Perspektiven von anderen einzunehmen.
Das ist genau das, was vorher Herr Blessing gesagt hat, auch mit, dass wir unser Wissen dramatisch überschätzen. Wenn wir nämlich das machen, wenn wir da die Fehlermarsche unserer Meinung angeben wollen, dann müssen wir uns ja auch überlegen, ja, wie viel verstehe ich jetzt wirklich davon? Könnte ich das erklären? Und das hat ja auch, das hat sogar einen Namen, die Illusion of Knowledge. Und da gibt es sehr viele, sehr unterhaltende Tests, die man machen kann. Einer ist dann auch in meinem Buch, wo man sehr schnell sich merkt, okay, ich habe gemeint, ich wisse, wie das geht, und das ist nicht der Fall. Und der einfachste ist, wenn man den Leuten mal sagt, zeichnen Sie ein Fahrrad. Einfach so eine Strichzeichnung eines Fahrrads. Alle Leute würden behaupten, ja, ich weiß ja, wie ein Fahrrad aussieht. Und da gibt es Studien dazu, sehr lustige Studien, wo man sieht, dass die Leute kein Fahrrad zeichnen können. Die Kette geht vom Hinterrad zum Vorderrad direkt. Der Rahmen ist das größte Problem immer. Wie war das jetzt mit dem Rahmen? Das Rad ist völlig am falschen Ort. Ich finde, es ist lustig, wenn man Leute eingeladen hat und am Tisch sitzt. gemütlich und dann sagt jeder, so jetzt machen wir, kriegt jeder ein Blatt Papier und jetzt zeichnet ein Rad. Man sieht, wie die Leute sofort den Stift nehmen und dann, wenn sie den Stift aufsetzen, dann setzt oft die große Ratlosigkeit ein. Außer natürlich bei Männern, die Radrennfahren als Hobby haben. Aber dann setzt man einen Stift an und dann zeichnet man das Rad, ist immer so ein erstes Rad und dann, okay, was jetzt? Wie war das mit der Gabel und wo? Das ist so ein ganz einfacher Test und das funktioniert mit ganz vielen anderen Dingen genau gleich. Und wir nehmen ja auch unsere Gewissheit, Dinge zu wissen, aus völlig grotesken Hinweisen. Es gibt eine Studie, da fragt man die Leute, wie gut sie im Dartspielen sind. Und dann zeigt man ihnen einen Film, kurzen Videoclip eines Dartspielers, der halt wirft und dann trifft er die 21, ist es glaube ich, da das kleine Feld, das man da meistens treffen muss. Und dann befragt man die Leute wieder. Und dann finden die meisten Leute, wären viel besser im Dart. Absolut grotesk. Also wir beziehen unsere Zuversicht darüber, was wir wissen und was wir können, aus völlig dubiosen Quellen.
Und dann, ich nehme an, die Szene am Esstisch würde so weitergehen, wenn alle nicht weiterkommen, das Fahrrad malen, dass man dann rechts und links guckt und schaut, was haben die anderen denn auf dem Zettel, um wieder das abzugleichen mit dem Unwissen der anderen oder da zu einem Konsens zu kommen.
Also wir haben die Fahrräder gemalt. Ich habe das Buch gelesen und wir haben die Fahrräder gemalt zu Hause. Vielen Dank, war sehr unterhaltsam.
Eben, das ist wirklich, ich finde das wirklich immer sehr, sehr einen unterhaltsamen, auch vielsagenden Test, den man da machen kann.
Also die Reaktion war gleich, ah nein, das ist doch ganz einfach. Ich weiß doch, wie das geht.
Genau, genau.
Ja, ich denke, wir haben jetzt ganz viele Themen aufgegriffen. Ich fand es mega spannend. Das Buch, Die Kunst des klugen Streitgesprächs, kann man sehr empfehlen, ist sehr gut zu lesen. Ich finde es schön, Sie haben immer ein Fazit am Ende vom Kapitel und eben auch mit tollen Tipps. Wirklich ganz spannend. Und ich fand jetzt auch in dem Gespräch, wir haben viele Punkte, die wir auch so im Podcast immer mal wieder hatten, jetzt sehr verdichtet auch in diesem Gespräch nochmal aufgegriffen. Hat uns auch wirklich große Freude gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, das war eine sehr nette Unterhaltung.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.